SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Nina Wolf. Schön, dass Sie zuhören. Heute widmen wir uns im lesenswerten Magazin Stars, Sternen und Schuhen. Den Anfang macht eine frisch gebackene Debüt-Romanautorin. Katja Riemann kennen Sie wahrscheinlich aus Film und Fernsehen. Sachbücher hat sie schon veröffentlicht, aber nun hat sie ihren ersten Roman vorgelegt, Nebel und Feuer. Ob sie eine Dystopie geschrieben hat, darüber spreche ich mit ihr gleich. Auch die zweite Katja der Sendung, Katja Kullmann, kennen wir bereits als Sachbuchautorin. Jetzt ist mit Stars ihr erster Roman erschienen. Darin und in den Sternen haben wir gelesen. Außerdem stellen wir in der Sendung den neuen Roman von Martin Suter vor und schlüpfen in die Schuhe der Lyrikerin Ann Cotton bei einem Besuch der Edition Paratexte in Stuttgart. Dabei begleitet uns Musik der Band Japanese Breakfast mit dem neuen Album For Melancholy Women and Such Brunettes. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes, vielfach ausgezeichnet für ihre Rollen in Film, Fernsehen und Theater. Aber Katja Riemann ist weit mehr als das. Engagierte Weltbürgerin, UNICEF-Botschafterin, Musikerin und Autorin. Ihr letztes Buch Zeit der Zäune ist ein Reisebericht. Katja Riemann besuchte Orte der Flucht und beschäftigte sich mit Menschen, die auf der Suche nach etwas sind. Heimat, Sinn, Sicherheit. Nun hat Katja Riemann ihren ersten Roman geschrieben. In Nebel und Feuer beschäftigt sie sich ebenfalls mit dem Suchen und Finden, aber auch mit Zerrissenheit und Sehnsucht, mit Freundschaften und Beziehungen. Frau Riemann, Nebel und Feuer, das ist ein ja fast mystischer Titel. Im Nachwort verraten Sie aber, eigentlich sollte Ihr erster Roman ganz anders heißen.
Das Buch ist geschrieben worden über eine relativ lange Zeit unter dem Arbeitstitel Die Welt brennt. Und das haben wir dann umentschieden, alle gemeinsam, weil wir dachten, das ist nicht besonders verkaufsträchtig in Zeiten wie diesen. Und ich bin sehr glücklich mit dem neuen Titel.
Die Welt brennt, das ist auch der Zustand von Johanne. Sie steht im Mittelpunkt ihres Romans und ihre Welt ist auseinandergebrochen. Was ist denn Johanne für eine Figur?
Johanne ist Musikerin, vermutlich macht sie sowas wie Jazz, ist Bassistin und Frontfrau einer Band. Und der Mann ist aus ihrem Leben verschwunden, ohne ein Wort. Als hätte es ihn niemals gegeben und als hätte es auch sie als Paar und in dieser Liebe niemals gegeben. Und das, was mich interessiert hat, auch die anderen Figuren, die dann dazu stoßen, ist zu überprüfen oder zu untersuchen, wie man denn mit dem Verlust, mit dem Kummer und eigentlich so eine Art ohnmächtigen Schmerz, wo man auf sich selbst zurückgeworfen ist, umgeht. Dadurch, dass vier Frauen, die sich auch partiell gar nicht kennen, in ein sogenanntes und freiwilliges digitales Detox kommen, in einem Haus auf dem Land, sodass sie nicht wissen, dass um sie herum die Welt tatsächlich brennt.
Da gibt es dann eine Schicksalsgemeinschaft. Ayo, Jay, Shenmi, Johanne, das sind ganz unterschiedliche Frauen, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, die sie da erzählen. Die Frauen kommen alle aus unterschiedlichen Milieus, aus verschiedenen Kulturen. Was hat sie interessiert, besonders an den verschiedenen Perspektiven, die sie berichten?
Ayo ist Pianistin mit in der Band von Johanne und ist in Nigeria geboren. Und ihre Mutter hat sie mit 12 Jahren nach Deutschland geschickt zu dem Bruder der Mutter und gesagt, klassische Musik, das können die Deutschen. Darum musst du nach Deutschland, um dort zu studieren. Und das, was für mich interessant war dann in der Recherche für meine Figur Ayo, ist zu schauen, wie viel POC, also Person of Color, in der klassischen Musik am Klavier gibt es denn eigentlich. Dann gibt es Shenmi, die ist aus also eine Hongkong-Chinesin, gerade erst seit einem Jahr in Berlin oder in Deutschland, die letztlich Hongkong verlassen hat, weil die Ohnmacht über den Verlust ihrer Schwester so ein bisschen ihr die Luft abgeschnürt hat, die auch so eine Entdeckungsreise macht zu ihrer eigenen Sexualität in dieser Zeit. Dann gibt es Jamal, genannt Jay, die ist aus Essen geboren von libanesischen Eltern, also eine Deutsche mit libanesischen Eltern. So, die verheiratet ist mit einem sehr aufbrausenden Mann. Wenn Sie mich fragen, warum diese Figuren, dann hat das wahrscheinlich auch immer damit zu tun, was man als Schreibende, als Autorin abbilden will und auch was vielleicht eine eigene Lebensrealität ist. Also ich reise viel, ich fühle mich verbunden mit unterschiedlichen Kulturen, von denen ich bereichert werde. Und ich glaube, dass das eben auch eine Reflexion und Spiegelung unserer Zeit ist, die ja so angegriffen wird in einer globalen, vielseitigen Gemeinschaft, ja, in der wir ja hier in Deutschland sind, als zweitgrößtes Einwanderungsland der Welt, if you will, was immer so abgelehnt wird und so negativiert wird. Ich glaube, da war so irgendwie ein subconscious Bedürfnis, eine Gesellschaft oder eine Gruppe zu erzählen, wo wir mal diese ganzen Narrative so ein bisschen ändern. Ja? Also so eine bunte Vielfältigkeit von Leuten, die wahnsinnig in Verbindung gehen können über ihre eigenen Geschichten oder vor allem über ihren Humor und ihre Fähigkeit, Zuneigung auszuüben.
Was ist denn der Zustand der Welt in Nebel und Feuer?
Das, was erfunden ist, ist sozusagen eine globale Herausforderung, dass sich ein Nebel auf die Welt gelegt hat. Partiell dazu passieren aber Feuer und Heuschreckenschwärme und die Frage, wie umgegangen wird mit solchen Katastrophen und dass eben etwas als feindselig betrachtet wird, was aber eigentlich uns ein Erkenntnisgewinn sein könnte oder auch sollte, um uns auf unsere eigene Lebensweise zurückzuwerfen.
Katja Riemann, haben Sie eine Dystopie geschrieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Da sind Sie nicht die Erste, die mich das fragt. Ich würde sagen, nein. Ich würde mich gerne dagegen wenden, dass es eine dystopische Geschichte ist, weil das natürlich auch so sehr modern ist, Dystopien zu schreiben, weil dann müssen wir uns nicht tatsächlich mit dem auseinandersetzen, was unsere Realität ist, die ja wirklich, wo uns das Wasser bis zum Halse steht. Ja. Sondern das ist dann der schöne Grusel, quasi das Tanzen auf dem Vulkan. Also der Zustand der Welt, von dem ich berichte, ist ausschließlich basierend auf Realitäten. Da habe ich nichts erfunden. Das habe ich nur verdichtet und zeitgleich spielen lassen.
Diese Frauen, die alle vor Herausforderungen stehen, die bewegte Lebensgeschichten haben, die sie sich miteinander erzählen, aber dann aus auch ihrer gegenseitigen Freundschaft, die aus dieser schicksalshaften Zusammenkunft entsteht, die da Kraft drin finden, also ja. Und gemeinsam suchen. Weibliche Freundschaften, ist das ein Thema auch, das Sie beschäftigt, das Sie erzählen
wollen? Ja, ganz sicherlich. Naja, es muss gar nicht nur weibliche Freundschaft sein. In diesem Fall ist das jetzt halt so. Aber unser Leben ist so kurz. Und wenn wir uns ständig dagegen wehren, in Verbindung zu gehen oder auch in Verbindung zu bleiben, wenn ein Konflikt herrscht oder nur Uneinigkeit, ja, wenn wir immer in diesem Bewertungslevel und in diesen Beurteilungen und Vorverurteilungen bleiben, da kommen wir einfach nicht weiter. Wir sind alle hier gemeinsam drin in einer Gesellschaft und in einer Gemeinschaft. Und es geht verdammt nochmal einfach viel besser, wenn man das gemeinsam auch leistet. Und so wie man sich interessiert für eine andere Person, so wird sich auch zurück interessiert für dich. Individualistisch zu sein ist wunderbar, aber trotzdem brauchen wir, glaube ich, die Fähigkeit in einer Gemeinschaft, die, wie ich eben finde, nicht zwingend eine Familie sein muss. Ja. Das, was wir kennen, ist natürlich der Mikrokosmos einer Gesellschaft, das ist die Familie. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, in der Familie entsteht ja auch wahnsinnig viel Tumult, Trubel und Mord. Und darum geht es bei mir eben nicht um eine Familie, sondern um Menschen, die sich füreinander interessieren.
Ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Riemann.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und nochmal vielen Dank, wie Sie über meinen Roman gesprochen haben. Das hat mir viel bedeutet.
Nebel und Feuer, so heißt der Debütroman von Katja Riemann. Erschienen ist er im S. Fischer Verlag. Der Roman hat 304 Seiten und kostet 25 €. Wer Literatur, Musik und Katja Riemann live erleben möchte, kann das bei den Festspielen Schwetzingen. Die Festspiele starten am 1. Mai und den ganzen Monat gibt es Konzerte, Diskussionen, Lesungen unter dem Motto Verführung. Am 3. Mai sprechen zum Beispiel Hans-Josef Orteil und mein Kollege Alexander Wasner über einen, der sich mit dem Reiz der Verführung besonders auskannte, nämlich über Giacomo Casanova. Den ganzen Festspielkalender mit allen Terminen finden Sie auf swrkultur.de, genau wie dieses Gespräch zum Nachhören und mehr aktuelle Literaturthemen. Pissing in the corner of a hotel suite. Do you always remember where you are? Drink the gin at noon and watch the Märchen sind kein Kinderkram. Das weiß jeder, der schon mal die unbearbeiteten Versionen der Grimmschen oder der französischen Märchen gelesen hat. Da fließt Blut, da wird gefoltert und getötet und vieles hat eine sexuelle Konnotation. Denkt man etwa an Blaubart. Der ermordet brutal seine Ehefrauen und stellt sie in einer geheimen Kammer aus. Dieser Kern der Gewalt und Sexualität, der interessierte auch die britische Autorin Angela Carter. Sie nahm klassische Märchen und dichtete sie um. Bei ihr werden Frauen zur Bestie und leben ungehemmt ihre Lust aus. Die blutige Kammer heißt ihr neu erzählter Märchenband, der Ende der 70er in Großbritannien erstmals erschien. Jetzt gibt der Surkamp Verlag eine Neuübersetzung von Maren Kames heraus. Das Nachwort hat Mito Sanyal geschrieben. Meine Kollegin Christine Harthauer hat mit ihr gesprochen und stellt uns den Band vor.
Mit einem Es war einmal beginnen die Märchen in diesem Band schon mal nicht. Nein, Angela Carter wirft uns mitten hinein in ihre dunklen, abgründigen Neuerzählungen.
Mein Vater hat mich beim Kartenspielen an das Biest verloren. Von den Kerzen tropfte heißes, beißendes Wachs auf meine nackten Schultern. Ich beobachtete das Geschehen mit dem grimmigen Zynismus von Frauen, die durch die Umstände gezwungen sind, still mit anzusehen, wie große Dummheiten begangen werden. Während mein Vater, in seiner Verzweiflung durch das Höllenwasser befeuert, das sie hier Grappa nennen, sich Spielzug um Spielzug der letzten Reste meines Erbes entledigte.
Die Schöne und das Biest, dieses Volksmärchen aus Frankreich, erzählt die britische Autorin Angela Carter in zwei Versionen neu. In einer Variante verliert der Vater beim Kartenspiel nicht nur sein ganzes Geld an das Biest, sondern auch seine Tochter. Anders als in der französischen Vorlage gibt sich die Schöne bei Angela Carter nur widerwillig ihrem Schicksal hin und widersetzt sich den Forderungen des Biestes, dass hier ein Tiger in einer karnevalesken Verkleidung ist. Nur einen Wunsch hat das Biest. Es möchte die Schöne nackt sehen. Ein Wunsch, über den sie nur abfällig lachen kann.
Sie geht halt genau dahin, wo es wehtut. Also es ist tatsächlich so, irgendwie die Leute damals haben das gelesen und teilweise gedacht, oh Gott, das können wir jetzt nicht. Das können wir jetzt nicht laut im Radio vorlesen. Also es hat die wirklich da getroffen, diese so, darf man das schreiben, darf man das sagen? Und ich dachte, naja gut, jetzt ist so viel Zeit vergangen, das wird jetzt kein Problem mehr sein. Und ich merke trotzdem, ich lese diese Märchen und denke manchmal so, das hätte ich mich jetzt nicht getraut zu schreiben.
Sagt die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal. Sie hat das Nachwort zur Neuausgabe von Angela Carters Märchenband Die blutige Kammer geschrieben. 1979 ist es in Großbritannien erschienen und machte Carter schlagartig bekannt. Dahin gehen, wo es weh tut, bedeutet bei ihr nicht einfach die Gewalt offenzulegen, die in Märchen steckt, sondern auch die unterdrückte Lust der Heldinnen zu erforschen. Bei ihrer Version von Die Schöne und das Biest verwandelt sich die Schöne am Ende in eine Tigerbraut, die sich lustvoll dem Biest hingibt, und zwar auf ihren eigenen Wunsch hin.
Er hiefte sich näher und näher an mich heran, bis ich den rauen Samt seines Hauptes an meiner Hand spürte, dann eine Zunge, spröde wie Sandpapier. Und jeder Strich seiner Zunge riss mir Hautschicht um Hautschicht ab, sämtliche Hautschichten eines irdischen Lebens, und übrig blieb eine wie neugeborene Patina glänzender Haare. Meine Ohrringe wurden wieder zu Wasser und rannen mir die Schultern hinab. Ich schüttelte die Tropfen aus meinem schönen Fell.
Sie wird ja am Ende auch zu dem Biest. Also das ist ja vorgelegt in der Geschichte. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gelesen habe, dass die Schöne eben nicht dann ihren Märchenprinzen bekommt, sondern unter ihrer Haut, unter ihrer, wie so dieser zivilisierten Schicht, liegt aber ihr eigenes Biest. Und das muss halt freigelegt werden.
Die Schichten freilegen, das tut Angela Carter in Die blutige Kammer. Darin greift sie Motive aus klassischen europäischen Märchen auf und deutet sie neu, manche sogar mehrfach, wie etwa das Rotkäppchen.
Es gibt so eine Rotkäppchen-Variation, die Gemeinschaft der Wölfe, wo in dem Moment, in dem das Rotkäppchen die Angst überwindet und sich mit ihrer eigenen, auch animalischen Natur verbindet, gibt es halt eine Verbindung zu diesem Wolf und er wird sie nicht mehr auffressen, sondern sie werden Sex miteinander haben, sie werden sehr viel Spaß miteinander haben und sie werden halt auch ihre Wildheit gemeinsam ausleben können.
Sie wird sein banges Haupt auf ihren Schoß betten, ihm die Läuse aus dem Fell klauben. Vielleicht wird sie sich die Läuse auch in den Mund schieben und sie verspeisen, wenn er sie lieb darum bittet, wie in einer wilden Hochzeitszeremonie.
Die Lust an der Sexualität, aber auch die Lust an der Gewalt und Brutalität, diese Schichten legt Angela Carter frei.
Das sind eben nicht so klassisch masochistische sexuelle Fantasien, sondern es ist ein sehr mutig auch damit spielen, bis wohin kann ich mit meinen sexuellen Fantasien gehen in der Literatur? Bis wohin kann ich sie laut aussprechen?
Angela Carter sprengt damit die gesellschaftlichen und auch die literarischen Konventionen der 70er Jahre. Ästhetisch überladen, voll mit Adjektiven und durchzogen von großen Gefühlen sind ihre 10 Märchen. Diese hat Maren Kames in ihrer Neuübersetzung mitreißend ins Deutsche übertragen. Man kann die schneidende Winterkälte spüren und die Einsamkeit der Mädchen fühlen. Ein schwerer, strenger Duft nach Tieren und welken Blumen zieht sich durch den Band. Und mitten im Absatz wechselt auch mal die Erzählerstimme. Aus einem Ich wird ein Sie, aus der Verführten wird eine Täterin, aus einem Ich, das sich rächt und befreit, wird eine Stellvertreterin für alle Frauen, die an den patriarchalen und sexistischen Verhältnissen leiden, ob im Märchen oder in der echten Welt. Angela Carter holt so die Mädchen und Prinzessinnen aus ihrer passiven Rolle. Und macht etwa aus dem 100 Jahre lang schlafenden Dornröschen eine hungrige, männermordende Vampirin. Das kam 1979 nicht bei allen gut an, auch nicht bei Feministinnen.
Angela Carter macht halt nicht diesen Trick, dann Frauen mit Frauen in ein feministisches, lesbisches Paradies gehen zu lassen, sondern es geht immer um heterosexuellen Sex in allen Variationen, aber er bleibt heterosexuell. Nicht im Sinne von, das ist die einzige Sexualität, sondern das ist die Sexualität, die sie in diesen vielen, vielen Märchenvariationen erforschen möchte. Und da haben viele Feministinnen auch wirklich dieses Buch entweder verbannt oder mit so Stickern, das ist Sexismus, versehen oder auch tatsächlich in so braune Umschläge gepackt und nur dann verkauft, was ich auch interessant finde. Also dieses Buch wurde als sehr potent, aber sehr gefährlich auch wahrgenommen.
Märchen über Frauen, die neugierig und auf gefährliche Weise ihre entfesselte Sexualität erkunden und welche Rolle Pornografie darin spielen kann, darüber schrieb Angela Carter später auch in einem Essayband.
Und darüber haben sich dann noch mal viel, viel mehr Menschen aufgeregt. Und gerade in den modernen Feminismen ist das ja etwas, was aufgegriffen wird. Also wo Leute ja sagen, genau da war sie ihrer Zeit wahnsinnig voraus. Sie war da auch nicht die Einzige, aber gerade in dieser britischen Literaturszene war sie absolut ein Stern darin.
Ein Stern, der leider viel zu früh erlosch. Anfang der 90er starb Angela Carter mit nur 52 Jahren an Lungenkrebs. Ihre Märchen gerieten in Vergessenheit. Ein Glück, dass sie nun wiederentdeckt werden können. Geht es heute um Märchen, so dominieren seit Jahrzehnten vor allem die Disney-Verfilmungen. Erst als Zeichentrickfilme, nun in Realverfilmungen. In ihnen werden meist die klassischen Rollenverteilungen zwischen Frau und Mann zementiert, während die böse Stiefmutter in den Abgrund geschubst wird. Die schauerlichen Verhältnisse, die Angela Carter offenlegt, existieren also bis heute weiter.
Ein Grund zum Gruseln, findet Christine Hartauer. Angela Carter, Die blutige Kammer, aus dem Englischen übersetzt von Maren Kames, ist erschienen bei Surkamp. 237 Seiten kosten 25 Euro. Nun ein weiterer Song von Japanese Breakfast. Kopf und Gründerin der Band ist die koreanisch-US-amerikanische Michelle Sorner. Sie ist selbst auch Autorin. Crying in H-Mart, auf Deutsch Tränen im Asiamarkt, ist 2021 auf Barack Obamas Leseliste gelandet. Jetzt hören wir ihren Song Winter in L.A. Love's the sun. Heute ist der 27. April. Mein Tageshoroskop sagt, alles, was Ihnen Spaß bringt, baut Sie schnell wieder auf und fördert Ihre Abwehrkräfte. Das ist doch eine vielversprechende Botschaft. Aber wahrscheinlich hätte Carla Mittmann da noch einiges zu ergänzen. Sie ist die Heldin im Debütroman Stars von Katja Kullmann. Katja Kullmann lebt als Schriftstellerin und Autorin in Berlin, hat bisher Sachbücher geschrieben, zum Beispiel Generation Ellie. Und nun ist ihr erster Roman erschienen. Und was für einer. Mit einer sehr patenten, ungewöhnlichen Heldin, Carla Mittmann, die eines Tages aus ihren Routinen ausbricht und als Astrologin durchstartet. Meine Kollegin Theresa Hübner stellt Ihnen Stars von Katja Kullmann vor und meint, die Sterne stehen blendend für dieses Buch.
Carla Mittmann liegt im Bett, als das passiert, was ihr Leben für immer verändern wird. Ein Klirren, ein Poltern und dann liegt ein Stein auf dem Holzboden ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung. Jemand hat ihn durchs Fenster geworfen und als Carla die Tür öffnet, steht da ein Karton, randvoll mit Dollarnoten.
Auf dem Kartondeckel klebte ein Foto. Ein schlechter Computerausdruck, eine streifige Aufnahme von Pluto, dem umstrittenen Zwergplaneten. Ich erkannte ihn auf Anhieb, weil sein herzförmiger Krater deutlich zu erkennen war.
10.000 US-Dollar zählt Carla in dem seltsamen Karton. Sie hat keine Ahnung, wer ihr Stein und Geld geschickt hat, aber eine Vermutung. Hängt die ganze Aktion irgendwie mit Cosmic Charlie zusammen? Das ist die kleine Horoskop-Website, die sie seit einigen Jahren nebenberuflich betreibt. War vielleicht einer ihrer Kunden mit dem Horoskop, das Carla verkauft hat, nicht zufrieden und hat ihr den Stein in die Wohnung geworfen? Aber warum dann der Karton mit den Dollars? Carla wird nicht schlau aus der Sache, zumal Cosmic Charlie für sie eher ein Hobby ist. Ihr Geld verdient sie im Kundenservice einer Möbelfirma, Spezialbereich Behördenausstattung, Abteilung Reklamation und Nachbestellung. Ein unaufregendes Angestellten-Dasein.
Eine Übergangslösung hatte es einmal sein sollen. Ein temporäres Notfallarrangement. Und nun ja, 9 Jahre später hänge ich immer noch dort. Frau Mittmann aus dem 3. Stock im Glasanbau, 2. Tür links vom Lift, Durchwahl 347.
Und dabei hatte Carla mal große Pläne gehabt. Als Philosophiestudentin träumte sie von der akademischen Laufbahn, machte dann einen blöden Fehler und flog von der Uni. Und nun ist sie mittelalt, kinderlos und nicht unglücklich, aber auch nicht glücklich. Doch der Stein und besonders der Karton mit den Dollars holen Carla aus ihrer Lethargie. Sie beschließt, ernsthaft ins Astro-Business einzusteigen. Nicht mehr als Cosmic Charlie, sondern als Carla Mittmann. Und das, obwohl sie gar nicht der spirituelle Typ ist. Astrologie hält sie eigentlich für Mumpitz, findet die Sterndeuterei nur aus soziologischen Gründen interessant.
Ich hing daran, weil ich gerade nicht daran glaubte. Wohl glaubte ich aber, dass der Mumpitz ein Indiz war. Ein Beleg für etwas, das sich nur schwer in Worte fassen ließ. Ein anschaulicher Gradmesser für den alarmierenden Gemütszustand der Welt.
Carla deutet den seltsamen Geldsegen als Zeichen und legt richtig los. Kündigt ihren Langweilerjob, stellt einen Businessplan auf und wird Vollzeitastrologin, nennt sich Astrophilosophin. Und der Laden läuft bald hervorragend, denn Carla Mittmann ist gut in dem, was sie macht. Sie verkauft persönliche Beratungsgespräche und weil sie sich die Ängste und Hoffnungen ihrer Kundinnen und Kunden einfühlsam und mit echtem Interesse anhört, wird der Kundenstamm immer größer. Es sind diese Stellen, an denen Katja Kullmanns in erster Linie unterhaltsamer Debütroman besonders stark ist. Katja Kullmanns Heldin hat ein feines Gespür dafür, wonach die Menschen sich sehnen in unserer chaotischen Zeit.
In der Erzählung schwingt also auch immer eine gute und präzise Portion Gesellschaftsanalyse mit. Carla hat ein offenes Ohr und astrologische Tipps für alle. Sie steht der reichen Gattin bei ihrer anstehenden Scheidung bei, berät rüstige Rentner bei der Urlaubsplanung und gibt Tipps in Liebesdingen.
Sie sind dazu geschaffen, auch ohne festen Partner glücklich zu sein, liebe Linda, sagte ich. Wenn einer da ist, gut, wenn nicht, auch gut. Schauen Sie, ich zog den Ausdruck ihrer Radix aus der Tasche, ein prallvolles drittes Haus mit lauter schönen Platzierungen. Sie sind ganz schön beliebt, wette ich. Linda blickte auf die Grafik, blinzelte konzentriert und knetete ihre Hände. Ja, stimmt schon. Bei der Linda ist immer was los. Mit der Linda ist es nie langweilig, sagen sie. Und so soll es auch sein, sagte ich.
Carla Mittmann wird zur gefragten Star-Astrologin, tritt in Radio und Fernsehen auf und ruft für ihre Dienste immer höhere Preise auf. Sogar die Regierung berät sie bald in Sternendingen. Und je erfolgreicher ihr Astro-Business wird, desto mehr glaubt auch Carla an sich. Daran, dass die Sterne günstig für sie stehen, dass das Schicksal Großes für sie bereithält. Und sie nutzt ihre neuen Möglichkeiten sogar, um politisch Stellung zu nehmen. Findet in ihrer Astro-Kolumne deutliche Worte zur Weltlage.
In der zweiten Folge widmete ich mich Pluto. Nach 12 Jahren im Steinbock bewegte er sich in den Wassermann. Ein neuer Machttypus breche sich Bahn, schrieb ich. Konservative Herrschaftsmodelle würden durch unkonventionelle Muster ersetzt, siehe Elon Musk.
Katja Kuhlmann erzählt mit leichter Hand, ironischer Distanz und echtem Mitgefühl von einer Frau, die sich neu erfindet und dabei viel über sich und ihre Mitmenschen lernt. Und haben wir uns nicht alle schon mal gefragt, was wohl aus uns geworden wäre, wenn wir bestimmte Abbiegungen im Leben nicht genommen hätten? Sprachlich punktet der Roman mit feinem Timing, präzisen Alltagsbeobachtungen und einer Erzählerin, die gleichermaßen nüchtern wie nahbar wirkt. Am Ende offenbart sich zwar keine kosmische Wahrheit, aber vielleicht so etwas wie ein versöhnlicher Blick auf die Umwege, die das Leben manchmal nimmt.
Und auch das ist eine Erkenntnis. Katja Kuhlmanns Stars, erschienen bei Hansa Berlin. 256 Seiten kosten 24 Euro. Und gleich spreche ich im SWR Kulturlesenswertmagazin mit der Lyrikerin Slata Ruschall über ihre Textreihe über Aufenthaltsstipendien und die Probleme, die dieses Modell mit sich bringen. Tell me everything. Everybody's fine. I can tell you're drunk. Wandering somewhere, Grecian. Gordian like knot. Raveled by the days. Tried to cut you. Schriftstellerin und Schriftsteller, so stellt man sie sich gerne vor, sind freie Geister, die ungebunden durch die Welt ziehen, in malerischen Rückzugsorten Verse schreiben und dabei nur ihrer Kunst verpflichtet sind. Ein Leben wie Gott in Frankreich oder Goethe auf Italienreise. Doch die Realität, die kann anders aussehen. Die Herausforderungen des Schriftstellerdaseins bringen auch mit finanzielle Unsicherheit, befristete Stipendien, schlecht bezahlte Lesungen und immer wieder die Frage, wie sich Kunst und Existenzsicherung miteinander vereinbaren lassen. Eine, die darüber aus eigenen Erfahrungen sprechen kann, ist Slata Ruschall. Gemeinsam mit ihrer Autorinnenkollegin Katharina Bendixen hat sie jüngst eine Textreihe im Yadu-Magazin, einer Online-Publikation des Goethe-Instituts, herausgegeben. Dort schreiben Autoren und Autorinnen über eine im Literaturbetrieb etablierte Möglichkeit, sich das Schreiben zu finanzieren, nämlich das Residenzstipendium, und über die schwierigen Bedingungen, die damit einhergehen. Slata Ruschall, Ungeziefer in der Stipendiumswohnung, Kafka-Reminiszenz oder eine glatte Frechheit? Was sagen Sie?
Ich denke wahrscheinlich nichts von beidem, eher die harte Realität von solchen Residenzstipendien.
So ein Residenzstipendium oder ein Aufenthaltsstipendium, können Sie uns beschreiben, was das eigentlich ist?
Ja, das ist ein sehr verbreitetes Modell, um Künstler, Autoren und so weiter zu fördern. Und zwar ist es ein Stipendium, das verbunden ist mit einer Anwesenheit in einem bestimmten Ort. Das können spezielle Künstlerhäuser sein oder Villen verstorbener reicher Menschen oder Türme, Bahnwärter, Häuschen, Zimmer mit Gemeinschaftsbädern. Und Autoren bewerben sich dann mit einem Projekt, an dem sie arbeiten wollen. Und wenn sie genommen werden, müssen sie dort für eine Weile leben. Also manchmal einen Monat, manchmal ein halbes Jahr oder auch ganzes Jahr. Und meist ist das aber verbunden nicht mit dem Schreiben an sich, sondern mit vielen kostenlosen Lesungen, Workshops, Vorträgen und so weiter.
Was ist denn eigentlich das Problem mit diesen Stipendien?
Ein Problem ist zum Beispiel, dass man oft ausgenutzt wird als billiges Maskottchen. Meist muss man Verträge, Regelwerke unterzeichnen, die auch ziemlich demütigend sind. Zum Beispiel verbunden mit einer strikten Residenzpflicht. Das heißt, man darf keinen Besuch empfangen. Man muss die ganze Zeit anwesend sein. Man darf oft keine Kinder, keine Partner mitnehmen, auch wenn das Stipendium eigentlich nicht mal die Miete zu Hause deckt. Und es gibt auch oft hygienische Missstände und es fühlt sich oft nach einem Gefängnis an.
Sie und Katharina Bendixen haben auch gemeinsam ein Nachwort zu dieser Reihe verfasst und da schlagen Sie ganz konkret Verbesserungsvorschläge vor.
Die Verbesserungen sind eigentlich sehr einfach und logisch und es ist komisch, wie selbstverständlich das Ganze eigentlich wäre. Zum Beispiel, wenn wir uns die Dotierungen der meisten Residenzstipendien in Deutschland ansehen, sie bewegen sich bei etwa 1.000 Euro im Monat. Das hört sich erstmal nach viel Geld an. Von 1.000 Euro können die meisten im besten Fall ihre Miete zu Hause zahlen. Also ich kann nicht mal das, weil ich in München in einer teuren Stadt lebe. Die meisten Stipendien sind einfach absolut unterdotiert. Wie soll man denn wirklich vor Ort leben und schreiben können, wenn das Geld dafür fehlt? Dann kann man sich fragen, in welchem Zustand ist überhaupt das Zimmer, die Wohnung, das Haus, was man anbietet? Könnte man da zum Beispiel Spinnnetze beseitigen oder Staubschichten? Gibt es einen Bürostuhl, wo man wirklich lange am Laptop sitzen kann? Die meisten Residenzen haben nicht mal das. Das nächste wäre, ist das Stipendium wirklich dazu da, um an Literatur zu arbeiten? Oder ist es eher ein Anlass, um kostenlose Leistungen zu fordern? Zum Beispiel, kann man die Kalkulation schon verstehen, der Geldgeber? Man kann ein Auto einladen, zum Beispiel für 1.000 Euro im Monat, und dann leistet er ganz viel umsonst. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich 2 honorierte Lesungen mache, verdiene ich damit etwa so viel Geld wie für einen Monat Residenzstipendium. Also auch so ein bisschen eine Art ökonomische Ausbeutung. Und dieses Bild, das wir von Autoren haben, wie Sie gesagt haben am Anfang, dass es so freie, ungebundene, meist männliche Genies sind, die um die Welt herumreisen, muss sich einfach verändern. Denn Autoren sind auch sozial eingebundene Menschen. Sie haben Partnerschaften, sie haben Kinder, sie haben Angehörige, die sie zu pflegen haben und so weiter. Und sie können auch selber entscheiden, wann für sie eine Anwesenheit sinnvoll ist. Man muss Autoren nicht zu ihrem Glück zwingen, sie sind alles erwachsene Menschen. Das Schriftstellerei ist sowieso ein sehr prekärer Beruf, der aber trotzdem gesellschaftlich relevant ist und wertvoll und kostbar, denke ich. Also das, was wir brauchen, ist einfach nur etwas Interesse für die realen Arbeitsbedingungen von Autoren und ein bisschen guten Willen, um das Ganze diesen Bedingungen anzupassen.
Sie verarbeiten das Thema ja auch künstlerisch in Ihrem neuen Gedichtband mit dem schmissigen Titel »Ich brauche einen Waffenschein, ein neues, bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt«. Auch da verarbeiten Sie ja diese Erfahrungen und die, wie Sie vielleicht auch sagen, Tabuthemen auch künstlerisch. Also es scheint, interessiert Sie ja auch das Potenzial, das literarisch darin steckt.
Ja, natürlich. Also wenn ich jahrelang über etwas nachdenke und mich auch täglich über den Literaturbetrieb aufrege, dann geht es natürlich auch in Texte ein. Und ich glaube, ich mache der Thematik auch gar keinen Unterschied, ob es jetzt ein Zeitungsartikel ist oder so eine Textreihe im Magazin, ein Essay oder ein Roman oder ein Lyrikband, weil auch während ich irgendwas schreibe, denke ich ja auch die ganze Zeit, wovon werde ich denn weiterleben? Wie viel Geld bekomme ich zum Beispiel für diesen Text oder für unser Gespräch, für ein Interview und so weiter? Habe ich genug Bewerbungen verschickt? Läuft da noch irgendwas? Habe ich noch eine Chance auf das nächste Residenzstipendium zum Beispiel? Wann kommt das nächste Buch heraus? Kommt es rechtzeitig heraus? Wird der Augenblick gut sein? Und so fort. Und die einzige Möglichkeit, nicht verrückt zu werden dabei und irgendwie fertig zu werden mit diesem Druck und auch mit der Scham, die sich anstaut, ist, denke ich, das Schreiben. Und dann schließt sich einfach der Kreis und dann wird das Ganze irgendwie sinnvoll. Und ich denke auch, dass Literatur natürlich an sich funktioniert, in sich geschlossen ist und gleichzeitig auch eine Art von gesellschaftlichen Auftrag hat. Also auf irgendeine Weise müssen literarische Texte unsere Gesellschaft ja auch klüger und gerechter machen, bilde ich mir ein. Jetzt natürlich nicht auf direkte, instrumentalisierte Weise, aber auch über solche Sachen muss man sprechen.
Nächste Woche feiern wir den 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein Tag, an dem traditionell über Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und faire Löhne diskutiert wird. Jetzt stellen wir mal uns vor zu diesem Anlass. Sie werden von allen Aufenthaltsstipendien vergebenden Institutionen, von Verlagen, allen Buchgewerken eingeladen und sollen ansagen, verbessern Sie dies und das. Was ist Ihre Utopie?
Dass man gut dotierte Stipendien bekommt und möglicherweise verbunden mit einem Ort, den man nutzen kann zum Schreiben, aber nicht unbedingt. Das heißt, man kann selber entscheiden, ob man das braucht, ob man es einrichten kann. Und ein Stipendium, wo es um Texte geht und wo Literatur wertgeschätzt wird, wo ich nicht ausgenutzt werde, wie gesagt, als Maskottchen oder als billige Workshop-Kraft und so weiter. Also ich brauche das Gefühl, dass das, was ich mache, wichtig ist und relevant und dass es das Geld auch wert ist.
Und auch das wünschen wir natürlich den Autoren und Autorinnen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Utopie, Slata Ruschall. Slata Ruschalls aktueller Lyrikband »Ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt« ist im Wunderhorn Verlag erschienen. Dieses Gespräch, mehr Bücher und den Link zur Textreihe im Yadu-Magazin finden Sie auf swrkultur.de. Die schöne Welt der Literatur besteht nicht nur aus gedruckten Buchstaben. Für viele Autorinnen und Autoren gehört zum Schreiben sehr viel mehr dazu. Ein ruhiger Ort, ein gespitzter Bleistift, ein Ringbuch mit linierten Seiten. Und manchmal werden die Dinge selbst eine Art von Literatur. Schillers Schachspiel zum Beispiel oder sein Tintenfass, die Schreibmaschine von Ingeborg Bachmann oder Zeichnungen und Collagen von Christian Morgenstern oder der Bumerang von Wolfgang Herrndorf. Solche Dinge lagern meistens in einem Archiv, im Deutschen Literaturarchiv in Marbach etwa, und sind nur selten im Rahmen einer Ausstellung zu sehen. Diese geheimnisvolle Welt zu erschließen, hat sich ein neuer kleiner Verlag auf seine Fahnen geschrieben. Die Edition Paratexte, die sich in ihrer ersten Ausgabe mit Schuhen der Schriftstellerin Anne Cotton beschäftigt. Silke Arning hat die Verleger in Stuttgart besucht. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Abgelatscht und durchgestiefelt. Diese Boots haben definitiv etliche Meilen auf dem Buckel. Ein paar schwarze Halbstiefel. Die gesamte Fußpartie von den Zehen bis zur Ferse mit silbernem Gaffertape umwickelt. Beim Anblick ihrer Schuhe, dieser guten Kerle, schreibt die Schriftstellerin und Lyrikerin Anne Cotton:
Vielleicht waren es meine ersten Schlüpfstiefel. Ich war lange ein Schnürsenkelfascho. Klettverschluss ging wegen Ironie, aber seitliche Zipverschlüsse gingen mir nicht ein. Ein No-Go. Aber das unglaublich zarte, weiche Leder dieser Stiefel, in denen ich mir wie ein verkommener Prinz vorkam, war, als schlotterten mir Alienwangen an den Knöcheln. Umso härter wurden sie rangenommen. Schon längst kein schöner Anblick mehr, aber immer noch die guten alten Handschuhe für den Fuß, wurden sie auf Reisen ad hoc geflickt, als sie auseinanderzufallen drohten, und vergnüglich so belassen.
Jetzt liegen die Stiefel, die gut als Requisite für den nächsten Blade Runner-Film herhalten könnten, in einem Schuhkarton im Wohnzimmer von Richard Schumm. Der Literaturwissenschaftler hat ehemals am Deutschen Literaturarchiv in Marbach geforscht, ebenso wie sein Kollege Martin Frank. Beide hatten immer schon viel Spaß an den Habseligkeiten berühmter Autorinnen und Autoren, die dort in so manchen grauen Archivboxen schlummern. Und dann stolperten sie plötzlich über einen Kochtopf auf dem damaligen Twitter-Account von Schriftsteller Clemens Setz.
Der unterschiedlichste Dinge aus seinem Alltag fotografierte, die als Schreibanlässe gleich wirkten. Zum Beispiel sein Kochtopf, der auf dem Herd steht und auf einmal auf ihn wirkt wie ein Bär. Das notiert er im Jahr 2017. Er schreibt, mein Topf ist ein Bär, was schon wieder so klingt, als hätte er das als Anfang genommen für eine Erzählung, die er schreiben könnte, im Geiste Kafkas. Das haben wir gesehen und dachten, das ist eigentlich ein großer Kosmos, der gar nicht richtig bedient wird. Der findet nicht statt in der literarischen Öffentlichkeit.
Ein Skandal. Um diese Lücke zu schließen, haben sich die beiden Literaturwissenschaftler auf ein mutiges Verlagsabenteuer eingelassen und die Edition Paratexte gegründet.
Paratexte ist ein literaturwissenschaftlicher Begriff, den Gérard Genette in den 80ern geprägt hat. Eigentlich hat er damit gemeint, alles, was um einen publizierten Text so herumsteht, wie die Autorenbiografie auf der Umschlagseite, die Fotografie des Autors, der Autorin. Wir dehnen diesen Begriff und weiten ihn aus auf alle möglichen Dinge, die Autorinnen und Autoren rund um ihr Schreiben noch so benutzen. Wir sind daran interessiert, eben auch die Werkstatt der Autorinnen und Autoren zu zeigen und einen Einblick darin zu kriegen, in welchem materiellen Kontext entsteht ein Text.
Ein Stückchen rosa Farbe habe ich mitgenommen von den Feiern, in denen niemand wusste, ich ging danach zu dir, du Revolution, und schlief. Meine Schuhe, meine grauen Schuhe tragen mich heute von dir davon, mit einem Stückchen Haut im Auge, von dir, du Revolution, Süße.
Auf welchen Sohlen die Dichterin Encotten hier wohl aus dem Haus geschlichen sein mag, Richard Schumm sortiert den kleinen Stapel Schuhkartons auf seinem Wohnzimmertisch. Ein paar rote Flipflops, getragen in Westafrika, wie die Autorin vermerkt, ein paar hellbraune Sommerschuhe aus Neuss und ein paar fremde Schuhe aus einer Tauschbox in Wien. Auf der Suche nach einem Literaturding für ihre erste Ausgabe der Edition Paratexte haben die beiden Verleger bei Encotten angeklopft, die für ihre Experimentierfreudigkeit bekannt ist. Und so kam es zu einer fast schon konspirativen Übergabe.
An einem U-Bahnhof, ich meine, das war Schönleinstraße in Neukölln, traf ich mich mit einem Mittelsmann, der übergab mir eine Aldi-Tüte. In dieser Aldi-Tüte war eine zweite Aldi-Tüte und in dieser zweiten Aldi-Tüte befanden sich 7 Paar Schuhe und ein einzelner Schuh.
Schreiben und Gehen sind zwei Disziplinen, die traditionell eine enge Verbindung auszeichnet. Encottens Beziehung zu ihren Tretern scheint unter die Rubrik rau, aber herzlich zu fallen und weckt damit durchaus das Interesse des in Stuttgart fast schon legendären Schuhmachermeisters Jeckel. Nach einer sorgfältigen Untersuchung der Schuhkollektion kommt der Meister zu dem Schluss:
Ja, ich würde die gerne kennenlernen. Ich zeig ihr, wie man Schuhe putzt, wie man Schuhe pflegt, Schuhspanner benutzt, damit sie ihre schönen Schuhe am Ende länger hat. Weil sie liebt ihre Schuhe. Nur hat sie sie zusammengerissen. Ich würde mal sagen, sie hat keine Zeit. Sie schiebt's raus. Sie weiß genau, dass es scheiße ist, was sie macht mit ihren Schuhen. Aber sie schiebt's einfach raus und denkt, ja, irgendwann läuft mir ein richtiger Schuhmacher über den Weg. Und dann ist es ihr auch egal, ob sie 50 Euro mehr ausgibt für das ganze Reparaturgedöns. Sie will sie einfach wiederhaben. Und das sind genau die Leute, die 3% Menschen, die zum Schuhmacher gehen.
Der Besuch in der Werkstatt, skizziert in Dialogform, gepaart mit dem trockenen Humor der beiden Verleger, die, ob der fast schon hellseherischen Fähigkeiten des Schuhmachermeisters, in Gedanken schon an einer neuen Wetten-Das-Ausgabe basteln, ist nur einer der Highlights in diesem ersten Heft der Edition Paratexte. Der Band entpuppt sich als kleine literarische Wundertüte mit originellen Texten, geistreich, freakig, mit Gedankensplittern, Wortcollagen, Interviews und Gedichten. Es geht um Schuhe als Fetischobjekt, als persönliche Erinnerungsstücke. Der Schriftsteller Eckart Nickel zum Beispiel steuert ein gesellschaftspolitisches Statement zum Thema Schuhe bei. Der Autor und Filmemacher Alexander Kluge ein grafisches Gedicht und einen Essay über den letzten Tag des Philosophen Theodor W. Adorno.
Er fühlte sich schwach, brach Spaziergänge ab. Die neuen Stiefel schienen nicht bequem. Er konnte das für sich als Grund annehmen, den Dienst, das heißt den ertüchtigenden Marsch ins Gebirge, für den heutigen Nachmittag hintanzusetzen. Sie bettete ihn in seinem Bett. Den Kriminalroman nahm er an. Als sie eine Stunde später nach ihm sah, war er tot.
Mit Encottens Schuhe hat die Edition Paratexte einen gelungenen Auftritt hingelegt und in der pfiffigen Idee steckt noch jede Menge spielerisches Entwicklungspotenzial. Verleger Richard Schumm inszeniert die Schuhe der Schriftstellerin für ein Porträtfoto, während der Parkettboden seiner Wohnung ächzt und knarrt, als wisse er um die durchaus heftigen Wehen bei der Geburt der neuen Stuttgarter Edition. Denn in den Dingen, die die Autorinnen und Autoren aufgefordert sind beizusteuern, liegt durchaus ein gewisser Sprengstoff.
Wir machen ja keine Vorgaben, was die Dinge angeht, nach denen wir fragen. Wir sind auch darauf gefasst, irgendwann einmal alte Autoreifen zu bekommen. Die Schuhe haben uns natürlich überrascht. Ein Gedanke, der uns kam, war, sind wir eine Art elaborierte Altkleidertonne? Oder ist das etwas, was man wirklich erstmal durchdenken muss? Uns kam dann in den Sinn, dass ja der Schuh bei Heidegger zum Beispiel genau das Objekt ist, was an der Schwelle steht zwischen Alltagsgegenstand und Kunstgegenstand. Vielleicht sind wir auch die Altkleidertonne. Das bleibt ein bisschen in der Schwebe. Aber in diesem Fall zeigt sich doch, wie das Material aus dem Schreibkontext nochmal ganz neu einen Einblick gewährt eben in das Schreiben und in die Welt der Literatur.
Und damit die Wohnung der Verleger zukünftig nicht vor alten Schuhen oder Altreifen aus allen Nähten platzt, werden die Dinge auch als kleine Kunstwerke, als kleine Edition verkauft. Die Schuhe von Encotten können einzeln oder paarweise auf Anfrage bei der Edition Paratexte erworben werden. Einer der roten Flipflops hat schon eine neue Heimat gefunden. Jetzt geht es weiter mit Japanese Breakfast zusammen mit Jeff Bridges. Men in Bars. Martin Suters Romane erscheinen mit Erfolgsgarantie. Die Titel des Schweizers landen gewöhnlich auf den Bestsellerlisten. Dabei kommt der Autor eigentlich aus einem anderen Metier. Zunächst hatte er als Werbetexter gearbeitet und gründete später auch eine eigene Agentur. Seit 1991 arbeitet Suter vorwiegend als Autor. Der Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1997 mit seinem ersten Roman Small World. Es folgten die erfolgreichen und auch von der Kritik gelobten Bände »Die dunkle Seite des Mondes« und »Ein perfekter Freund«, die stets eine Krimi-Handlung mit gesellschaftlichen Themen verbunden haben. Jetzt ist sein neuer Roman im Diogenes Verlag erschienen. »Wut und Liebe« heißt das Buch, das Carsten Otte vorstellt. Und das ist offenbar gar nicht so leicht.
Einen Roman von Martin Suter zu besprechen, ist eine Herausforderung. Nicht, weil die Sprache so schwer zu fassen wäre und nicht, weil Inhalt, Plot und Figurenkonstellation zu kompliziert wären, um sie angemessen darstellen zu können. Ganz im Gegenteil. Suter verzichtet weitgehend auf ästhetische Wagnisse. Der Stil des Autors lebt von der Verknappung, von einfachen Sätzen, von fernsehtauglicher Dialogprosa. Man könnte auch sagen, dem bewussten Verzicht ausgestellter Literarizität. Die Romane Sutters sind vor allem eines, gut gebaute Geschichten mit Themen, die gerade im Schwange sind. Aber weil in diesen Büchern die wendungsreiche Entfaltung des Stoffs im Mittelpunkt steht, sollte man auch möglichst wenig darüber verraten. Ansonsten könnte man sich die Lektüre sparen. Die Figuren kommen zumeist aus dem gehobenen Bürgertum. Es geht um Geld, um guten bzw. schlechten Geschmack, um Identitätskrisen. Natürlich dreht sich auch alles um die Liebe, um unerfüllte Sehnsüchte und die Erfahrung, dass sich Menschen gerne imaginäre Masken aufsetzen, um sich und andere zu täuschen. Der trügerische Schein ist ein Zentralthema in Suthers Werk, so auch in seinem neuen Roman Wut und Liebe.
Das glaube ich nicht.
So lautet dann auch der erste Satz des Buchs, den Noah ausspricht und den er später noch einmal wiederholt, damit allen klar ist, dass es sich um eine Art Leitmotiv in dem Text handelt. Noah, der mittellose Künstler, kann partout nicht glauben, dass seine Freundin Camilla mit ihm Schluss machen möchte. Sie liebt ihn zwar noch, aber nicht das Leben, das er ihr bieten kann. Sie wünscht sich einen Alltag ohne finanzielle Sorgen. Doch dafür verkaufen sich Noahs Werke einfach zu schlecht, was beide gleichermaßen wütend macht. Mit dem Gefühl, ein Versager zu sein, geht Noah dann auch in eine Kneipe namens Blaue Tulpe. Bevor er sich besaufen kann, lernt er die 65-jährige Betty kennen, die ebenfalls in schlechter Stimmung ist, hat sie doch in mehrfacher Hinsicht mit Herzproblemen zu kämpfen. Vom Kardiologen hat sie gerade erfahren, dass ihr Kammerflimmern nicht mehr zu therapieren sei. Außerdem leidet sie darunter, dass ihr Mann Pat so früh gestorben ist. Er sei von seinem ehemaligen Geschäftskollegen in den Tod getrieben worden, behauptet Betty. Am liebsten würde sie Peter Zaug, den miesen Kerl, ermorden lassen.
Wenn Sie jemanden kennen, der das sauber und zuverlässig erledigt, melden Sie sich. Aber es muss ein Profi sein. Es ist mir die Hälfte von dem wert, was mir Pat hinterlassen hat.
1 Million ließe die kränkliche Dame springen, wenn der verhasste Mann, der ihren Gatten drangsaliert habe, vor ihr abkratzt. Noah ist alles andere als ein Killer, aber als ordentlicher Schweizer Reservist hat er ein Gewehr im Schrank und so legt er sich, nach ein paar weiteren Rückschlägen auf dem Kunstmarkt, doch auf die Lauer.
Wie jeden Tag um diese Zeit kundschaftete Noah die Joggingstrecke von Peter Zaug aus. Der rannte jeden Wochentag um die gleiche Zeit los, aber das Problem war, er variierte die Strecke.
Nicht nur Noah, sondern auch Camilla ist auf der Jagd. Zwar findet sie für den Übergang einen vermögenden Mann, doch er ist verheiratet und macht auch nur leere Versprechungen. Getrieben von wachsender Unzufriedenheit wird Camilla ausgerechnet in der Unternehmensberatung von Peter Zaug einen Job annehmen. Die Plotpoints der Geschichte erfolgen nun in immer kürzeren Abständen. Plötzlich geht es um Scheinfirmen und Schwarzgelder in Übersee. Der Betrug in den Beziehungen spiegelt sich in der unternehmerischen Kriminalität. Doch zeigen sich die Charaktere auch von anderen Seiten. Bösewichter entpuppen sich bald als treue Seelen, Freundinnen zeigen ihre Manipulationskünste. Wütend sind die Liebenden in diesem Roman, dessen zentrale und etwas pädagogische Botschaft lautet:
Gegen Wut hilft Liebe.
Es gehört zu den schriftstellerischen Fähigkeiten von Martin Sutter, aus einem Kalenderspruch eine ausgetüftelte Geschichte zu entwickeln. Amüsant ist zudem, wie in diesem Roman, der durch stilistische Schmucklosigkeit besticht, über Kunst gesprochen wird. Verkäuflich werden nämlich Noahs Werke, als er seine Motive in einen rätselhaften Nebel eintaucht. Das ist so absurd wie realitätsnah und damit eine kleine Stichelei gegen den Kunstbetrieb. Die wichtigen Fragen aber lauten: Gibt es ein Happy End für Noah und Camilla? Was ist mit der Wut der beiden? Und wie lässt sich Bettys abgrundtiefer Hass erklären? Selbstverständlich werden diese Fragen im Roman beantwortet, nur nicht in dieser Rezension. Das wäre dann wirklich ein Spoiler.
Martin Sutter, Wut und Liebe, erschien im Diogenes Verlag. Der Roman hat 294 Seiten und kostet 26 Euro. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin. Die ganze Sendung, alle Beiträge, alle Gespräche zum Nachhören und viel mehr Literaturthemen finden Sie in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Die Technik der Sendung hatte John Kohl. Mein Name ist Nina Wolf und ich wünsche Ihnen jetzt Zeit zum Lesen. Tschüss.
Found my head again and took to a new town. Remember the day I picked you up, flicked on my torch, you hit it well, humiliated.